SWR 2 Tandem.
In unserer heutigen Sendung geht es um ein Fundstück. Eine 1-Cent-Münze auf der Straße, ein Kinderschnuller auf der Parkbank, ein Regenschirm im Zugabteil. So etwas hat jeder von uns schon mal verloren oder gefunden. Ein Hirschgeweih oder eine Beinprothese ist da schon ungewöhnlicher. Aber noch viel ungewöhnlicher ist die Fundgeschichte, die Andreas Engel aus Düsseldorf erlebt hat. Und die erzählt uns jetzt der Autor Ulrich Noller.
Davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Sagt man doch so, wenn man eine irgendwie besondere Geschichte erlebt hat. Eine, die kaum zu glauben ist. Wie die von Andreas Engel aus Düsseldorf. Man könnte sie fast eine Adventsgeschichte nennen, denn sie passierte im Dezember vor gut einem Jahr, als er am Ufer der Ostsee ein UFO fand.
Oh, nee, das gibt's nicht. Endlich mal ein bisschen Bewegung in diesem Morast. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier rumdümple und feststecke. Ach, diese Pflanzen, dieses Geschlinge. Kein Durchkommen. Dachte schon, hier würde mein letztes Stündlein schlagen. Aber jetzt kommt endlich Bewegung auf. Endlich. Gott der Maschinen, ich bete zu dir. Lass mich hier raus. Lass mich entkommen.
So begann das Ganze möglicherweise unten am Meeresgrund. In Gefilden, die, obwohl ganz nahe, doch keinem Menschenauge vertraut sind. Dunkle Gefilde. By the way, UFO, das heißt in der Geschichte von Andreas Engel, unbekanntes Fundobjekt.
Also ich denke, meine Frau hat am Anfang gedacht, dass ich einen Scherz mache. Und da sie mich ganz gut kennt, weiß sie, dass ich selten Scherze mache, schon gar nicht in der Richtung. Meine Mutter konnte es überhaupt gar nicht glauben. Sie hat wirklich erst gedacht, ich mache einen Scherz. Ja, weil sie sagte, das kann ja gar nicht sein, dass da unten ein Torpedo ist. Ja, aber als sie es dann halt auch selbst auf dem Foto gesehen hatte, was ich extra halt ihr gezeigt hatte, hat sie dann auch gesagt, jo, okay, du hast recht. Ja, und letzten Endes nahm dann alles seinen Lauf.
Und zwar wegen mir. Das alles, die ganze Geschichte. Gestatten, David, ich bin ein AUV. Steht für autonomes Underwater Vehicle. Zu Deutsch eine Drohne, ein Unterwasserroboter. Wäre ich mehr Mensch als Maschine, könnte ich fühlen. Ich wäre geehrt.
Ja, ich weiß, Maschinen können das nicht. Sie können höchstens Entscheidungen treffen nach einprogrammierten Parametern. Aber fühlen, klar, ja, das ist Zukunftsmusik. Oder doch nicht mal das.
Aber seien Sie bloß vorsichtig mit Ihren ersten Einschätzungen. Denn wer weiß das schon, was ich alles in Wirklichkeit kann.
Wir haben ein Torpedo, das etwa 4,50 Meter lang ist, im Durchmesser 40 Zentimeter etwa hat und mit hellen Leuchtstreifen. Ansonsten ist der Körper komplett in Schwarz gehalten und ja, ein Antrieb, der Höhenruder und Seitenruder in sich trägt. Also der Antrieb ist sehr speziell aus meiner Sicht, weil ich selber Wassersport betreibe. Das ist ein sogenannter Jetantrieb, der keinen Schraubengeräusch abgeben kann und damit nicht ortbar ist.
Es war an einem Wochenende kurz nach Nikolaus im Jahr 2013. Zusammen mit seiner Frau besuchte Andreas Engel seine Mutter. Die Mutter lebt nahe Kappeln in Schleswig-Holstein auf einem Ufergrundstück an der Schlei, Deutschlands einzigem Fjord. Ein Wintersturm hatte gewütet, Christian hieß er. Die Engels wollten nach dem Rechten sehen und so stapfte Andreas Engel am Sonntag dieses Wochenendes durchs Schilf. Er fand eine Strandkorbhülle, die der Wind weggeblasen hatte und er fand David.
Es dämmerte schon. Im Dezember wird ja es relativ früh dunkel. Es war gegen 17 Uhr, soweit ich weiß. Und ja, ich bin auf das Torpedo zugegangen. Für mich sah es halt aus wie ein Torpedo, weil man kennt das ja aus diversen Filmen, wie so ein Torpedo aussieht. Und dachte ich, komm, guckst es dir mal aus der Nähe an. Hatte halt diese orangenen Leuchtstreifen drin, war noch eine Antenne in der Mitte zu sehen und halt ganz hinten der Antrieb. Ja, und ich fand das halt sehr, sehr interessant, habe mein Mobiltelefon gezückt und habe erstmal ein paar Fotos gemacht davon. Und danach bin ich zu meiner Mutter wieder hochgelaufen und habe die Polizei gerufen.
Ein Torpedo? Im Garten? Empfindsamere Gemüter könnten an der Stelle der Geschichte einen ordentlichen Schrecken bekommen. Aber Andreas Engel, der Solar- und Windkraftanlagen verkauft und installiert, ist ein Rationalist. Jedenfalls kein Mensch, der leicht in Panik gerät. Eher einer, der nüchtern überlegt, was zu tun ist und in dessen Hirn parallel dazu schon eine Art Ursachenforschung läuft. Ein Torpedo im Garten meiner Mutter? Wie kann das denn sein?
Durch den Kopf ging mir einfach, weil ich weiß, dass in der Schlei sehr viele Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg noch da sind, dass durch den vorherigen Sturm irgendwas hochgeschwemmt worden ist und dass dann jetzt ein Torpedo da liegt, was ja durchaus explosiv sein könnte. Und deswegen habe ich halt auch einen Respekt davor gehabt. Man hört ja auch immer wieder, dass irgendwelche Bomben gefunden werden, uralte Fliegerbomben. Warum denn auch nicht eine Unterwasserbombe?
Gut, man weiß ja irgendwie, wie Torpedos aus dem Zweiten Weltkrieg aussehen. Wer hat nicht das Boot gesehen? Und 70 Jahre im Meer gehen ja auch nicht spurlos an so einem Ding vorbei. Das müsste rostig sein, verblichen, alt und grau.
Soweit ich weiß, gibt es keine fluoreszierenden Leuchtstreifen im Zweiten Weltkrieg oder gab es keine. Und daraufhin habe ich halt gesagt, okay, das muss was Moderneres sein, weil es waren halt auch keine Schrauben zu erkennen, kein gar nichts. Nur halt der hintere Antrieb, der in Edelstahl gehalten ist. Auch das war natürlich ein Indiz irgendwo, dass es nicht unbedingt ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg sein konnte.
Andreas Engel klingelte bei der örtlichen Polizei durch. Das Problem dabei, er hatte an dem Tag schon einmal angerufen, wegen einiger Typen, die illegal Christbäume schlugen. Er kam sich in jeder Hinsicht etwas komisch vor mit seinem Fund. Stellen Sie sich das mal vor. Ein Adventssonntagnachmittag auf dem Land. Sie rufen bei der Polizei an.
Ja, sorry, ich hab in meinem Garten ein Torpedo gefunden.
Und ich lag da, bewegungslos, an der Luft statt im Wasser, nackt und schutzlos. Und alle glotzten mich an. Können Sie sich vorstellen, wie mir zumute war?
Die Polizei war sehr überrascht, ein solches Torpedo zu finden, beziehungsweise zu sehen. Also sie sagte, ja, das sieht aus wie ein Torpedo, haben Sie durchaus recht. Und sie haben aber auch mit sehr viel Respekt das Ganze sich angeguckt, haben dann sofort die Küstenwache gerufen, jemanden dort gefragt, was das sein könnte. Sie haben es sehr genau beschrieben und daraufhin haben sie dann halt mich gebeten, eins meiner Fotos per SMS an eine bestimmte E-Mail-Adresse zu schicken. Das habe ich halt auch getan. Die Polizei hat dann die Freiwillige Feuerwehr informiert. Und die kamen wenig später zusammen mit der Polizei dann nochmal zurück und dann haben sie halt das Torpedo gesichert.
Gesichert? Die haben an mir rumgefingert und rumgezerrt, konnten mich keinen Millimeter bewegen. Ich dachte schon, jetzt komme ich nochmal davon. Bisschen mehr Wasser unterm Bauch und ich wäre weg gewesen. Dann holten sie irgendwelche Taue. Schrecklich grobe, kratzige Dinger und zurrten mich einfach fest. Das Torpedo gesichert, keine Explosionsgefahr. Herr Engel konnte seine Mutter beruhigt mit dem unbekannten Fundobjekt auf ihrem Grundstück allein lassen. Alles gut, aber nein. Am nächsten Tag. Andreas Engel war längst ins torpedofreie Rheinland zurückgekehrt. Er musste arbeiten. Am nächsten Tag also rief die Küstenwache an. Ein, wie Andreas Engel betont, sehr freundlicher Mitarbeiter war dran.
Er hat mich erstmal gefragt nach meinen Personalien, hat dann gesagt, ja, Sie sind hier offiziell als Finder eingetragen worden. Wissen Sie denn, was Sie da gefunden haben? Dann habe ich gesagt, nee, ich wüsste es halt nicht genau, was es ist. Ich sehe es als Torpedo an. Und dann sagt er, ja, das Torpedo hätte einen speziellen Namen. Das wäre ein sogenanntes AUV, Autonomous Underwater Vehicle, mit dem Namen David. Und David wäre dazu da, Forschung zu betreiben unter Wasser. Er hätte mal kurz recherchiert, dass dieses AUV zwischen 100.000 und 1.000.000 Euro wert sein könnte. Und was ich dann zivilrechtlich als Finderlohn einfordern würde, das wäre ja jetzt meine Sache.
Der nette Mann von der Küstenwache und der freundliche Finder namens Engel. Da trafen gewissermaßen zwei staubtrockene Ironiker aufeinander. Und damit nahm das nächste Kapitel seinen Lauf.
Er hat mir dann auch, das fand ich sehr nett von der Küstenwache, die Kontaktdaten von der zuständigen Abteilung bei der Bundeswehr gegeben. Weil er hat halt mich auch darüber informiert, dass an dem Montag der Kampfmittelräumdienst von der Bundeswehr da war. Für mich war es halt in dem Moment das erste Mal ein erstes Fragezeichen. Wieso kommt der Kampfmittelräumdienst von der Bundeswehr? Ja, wenn das doch ein Forschungstorpedo ist.
Herr Engel war zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr vor Ort. Er war auf den Bericht seiner Mutter angewiesen. Sie erzählte, Soldaten hätten David zersägt und in Einzelteilen durch den Garten abtransportiert. Tatsächlich war es wohl so, meint der Finder, dass das AUV fachmännisch zerlegt und demontiert wurde. 280 Kilogramm bei 4,50 Meter Länge, das kann man halt auch nicht einfach mal eben wegtragen. Trotzdem findet Herr Engel es ziemlich merkwürdig, dass das UFO auseinandergenommen und über Land weggebracht wurde. Schließlich gehört es der Bundesmarine, die sich auskennt in der Gegend. Mit einem Boot wäre der Abtransport viel einfacher zu bewerkstelligen gewesen.
Kampf mit Räumdienst hat für mich ein eindeutiges Zeichen, dass da irgendwas Explosives mit drin ist. Deswegen frage ich mich halt, warum muss der Kampf mit Räumdienst kommen, wenn es doch eine Forschungsabteilung innerhalb der Bundeswehr sein soll, angeblich. Ja, frage ich mich das erste Mal, was ist da tatsächlich in diesem Forschungstorpedo drin? Ich habe mehrfach dann mit der Bundeswehr telefoniert und dort hat man mir zum Beispiel auch am Telefon gesagt, ja, damit würde man Metallteile unter Wasser aufspüren oder versuchen aufzuspüren und auch Bodenschätze. Glaube ich alles nicht. Am Ende habe ich mich halt immer gefragt, wie schafft es ein Torpedo, was in der Ostsee verloren geht, in die Schlei zu kommen?
Die Bundeswehr behauptet, das Torpedo sei getrieben. Kann nicht sein, meint Herr Engel. Grund, die Strömung der Ostsee läuft dem Fahrtweg Davids in Richtung Schlei genau entgegen.
Und dementsprechend kann es nur so sein, dass sich das irgendwo dran geheftet hat. Ich vermute an einen Metallrumpf, also einem Metallrumpf gefolgt ist und letzten Endes dieser Metallrumpf in die Schlei eingefahren ist. Und bei irgendeinem Punkt dann sich dieses AUV gewundert hat, dass die Koordinaten überhaupt nicht mehr stimmen können.
Getrieben? Ha! Die Freiheit war's und die Liebe. Schauen Sie mich an. Lassen Sie meinen schlanken, langen Korpus auf sich wirken. Die Eleganz, die Schnittigkeit. Gegensätze ziehen sich an. Stimmt. Ich ließ mich treiben, nachdem ich mich ausgeklinkt habe bei der deutschen Marine. Dann begegnete ich der MS Victoria. Ein Ausflugsschifflein nur, aber was für eines. Wenig Tiefgang, bauchig, breit. Und mit einem Mal wusste ich, was ich zu tun hatte. Stimmt schon. Ich habe jetzt ein wenig rumgesponnen, ausgeschmückt. Das muss ja wohl mal erlaubt sein. Mir ist schon klar, dass Maschinen keine Gefühle haben können. Das ist natürlich undenkbar. Wobei, wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass heute Drohnen entwickelt werden, die ganz alleine unterwegs sind und die ganz alleine entscheiden, wem sie an den Kragen gehen und wem nicht? Insofern.
Ein autonomes Torpedo hat auch eine eigene Prüfroutine. Auch das hat man mir bei der Bundeswehr bestätigt, dass dort eigene autonome Prüfroutinen ablaufen und dementsprechend das Torpedo eigene Entscheidungen treffen kann. Also die Elektronik da drin trifft eigene Entscheidungen. Und wenn eine Elektronik eigene Entscheidungen treffen kann, ist sie intelligent genug, um entsprechende Wege zu finden. Und das ist halt eins der nächsten Fragezeichen. Wenn man das weiter spinnt, kommt man auf immer mehr Fragezeichen.
Zum Beispiel, was geschieht, wenn so ein AUV wie David mit einem anderen Objekt kollidiert? Wieso schafft es so eine Drohne in eine solch enge Mündung wie die der Schlei einzufahren? Und wie ist es möglich, dass David im August verloren geht, wochenlang von Tauchern gesucht wird und erst im Dezember wieder auftaucht?
Also für mich habe ich Antworten gefunden. Die eine beschriebene Antwort ist letzten Endes, dass es tatsächlich einem Metallrumpf gefolgt ist, der in die Schlei eingefahren ist und ab irgendeinem Punkt das AUV den Weg verloren hat, beziehungsweise gesagt hat, oh, hier kann irgendwas nicht stimmen, es wird zu flach und es wird zu eng und zu kurvig und hier kann irgendwas nicht stimmen. Dann hat es halt sich abgekoppelt von dem Zielobjekt und hat danach irgendeinen Weg gesucht, wieder rauszukommen, aber da die Schlei an der Stelle sehr eng ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann sich leicht verirrt hat. Ja, und da es keinen Funkkontakt hat zu irgendeiner anderen Einheit, war es nahezu unmöglich für dieses Torpedo, den Weg wieder rauszufinden. Und so bin ich zu David gekommen.
Die Schlei, Dreck, Schlick, Müll, Nebel, nichts zu sehen, keine Ordnung möglich. Diese Badewanne, dieses Nadelöhr. Diese verdammte Victoria. Hätte ich nur mein Hirn eingeschaltet gelassen, wäre ich im schönen, weiten, freien Meer geblieben. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Ich, David, UFO, größter Unterwassertrottel der sieben Meere.
Ich vermute, dass es auf der anderen Seite der Schlei sich irgendwo festgefahren hat, weil ich weiß, dass auch aus dem Wassersport heraus, dass in der Schlei sehr viel Schlick und auch sehr viel Schlingpflanzen unter der Wasseroberfläche sind. Und dass es sich irgendwo verheddert hat. Auch das habe ich als Wassersportler schon selber erlebt. Es hat sich dann wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite irgendwo verfahren. Wir haben schon ganz viele Segler auch gesehen, die sich genau in diese Gewässer begeben haben und dann plötzlich stehen geblieben sind, mit ihrem Kiel im Schlick festgefahren und man halt auch teilweise geborgen werden mussten wieder. Und ich denke, bei dem Sturm Christian hat sich dann dieses Torpedo aus dem Schlick gelöst und ist dann zu uns rübergetrieben. Auch das durchaus dramatisch, weil wenn man sich vorstellt, dass durch die Schlei ein Fahrwasser geht, was auch von Wassersportlern befahren wird, könnte es halt auch durchaus zu einer Kollision kommen. Ja? Und was da passiert, mag ich gar nicht beschreiben. Ja? Immer wenn man mit irgendwas im Wasser kollidiert, kann es zu ganz furchtbaren Schäden kommen. Das Schlimmste ist halt, wenn ein Boot dann sinkt. Und die Schlei ist an der Stelle vor dem Grundstück meiner Mutter etwa 12 Meter tief. Also das ist schon eine ziemliche Tiefe. Das ist ein vierstöckiges Wohnhaus.
Tief genug also, um mit einem Boot heranzufahren und die verloren geglaubte Drohne zu bergen. Und da ist noch ein Fragezeichen, mit dem diese Geschichte aufzuwarten weiß. Warum muss man ein AUV demontieren und mühsam durch den Kampfmittelräumdienst auf dem Landweg abtransportieren lassen, wenn es doch ganz einfach auch auf dem Seeweg möglich gewesen wäre? Wohl kaum, weil man vermutete, das Gerät habe Liebeskummer und würde deshalb wieder ausbüchsen.
Ich denke, man wollte, und das hat man mir in einem Telefonat auch bestätigt, man wollte die Daten, die gespeichert worden sind, auslesen. Und einer der Mitarbeiter dort sagte mir auch, dass diese Daten Gold wert sind. Weil, wenn das in der Ostsee verloren geht und es kommt in der Schlei wieder an, das sind Daten von unschätzbarem Wert. Ja, allein das finde ich halt auch schon eine unglaubliche Geschichte. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man deswegen den Landweg gewählt hat, damit man sicher gehen wollte, dass es vielleicht nicht nochmal verloren geht.
David war nun also gesichert und geborgen und für die Bundeswehr damit definitiv gebührenpflichtig. Bei Gegenständen, die 500 Euro wert sind oder mehr, steht demjenigen, der sie entdeckt hat, ein Finderlohn zu. Und damit nimmt die Posse um die Bundesmarine und ihr UFO David eine weitere Wendung.
Sehr geehrter Herr Traxel, als Finder des Gegenstandes steht meinem Mandanten gemäß § 971 Absatz 1 BGB ein Finderlohn in Höhe von 3% des Gegenstandswertes zu. Nachforschungen haben inzwischen ergeben, dass der Wert des AUV mit 1 Million Euro zu bemessen ist, sodass sich der Finderlohn auf 30.000 Euro beläuft. Da Sie sich mit der Zahlung in Verzug befinden, sind von Ihnen auch die Kosten meiner Inanspruchnahme zu tragen. Die Berechnung entnehmen Sie bitte beigefügter Kostennote. Mit freundlichem Gruß, Christine George Jakubowski, Rechtsanwältin.
Erstmal in die Vollen gehen, mal schauen, was passiert. So könnte man die Strategie umschreiben, mit der die Rechtsanwältin von Herrn Engel ins Rennen ging. Jedenfalls, es gab einiges an Hin und Her und Her und Hin. Zeitverzögerung. Dann reagierte die BRD.
Wehrverwaltung. Wir dienen Deutschland. Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin George Jakubowski, das Begehren Ihres Mandanten auf Zahlung eines Finderlohnes in Höhe von 30.000 Euro habe ich nunmehr abschließend geprüft. Im Ergebnis kommt allenfalls eine Zahlung in Höhe von 500 Euro in Betracht. Unabhängig davon, ob vorliegend von einem Bergelohnanspruch, Höhe wird geschätzt, oder einem Finderlohnanspruch, 3% des Wertes zum Zeitpunkt der Herausgabe, ausgegangen wird, kann allenfalls eine Zahlung in Höhe von 500 Euro geleistet werden. Der Wert zum Zeitpunkt der Herausgabe ist im Prinzip gleich Null, da der Roboter in seiner ursprünglichen Funktion nicht mehr verwendet werden kann. Der Schrottwert bzw. Restwert der einzelnen Komponenten ist nicht bekannt und kann nur unter erheblichem Kostenaufwand ermittelt werden. Fest steht, dass sich einzelne Komponenten des Roboters einschalten lassen. Auf ihre tatsächliche Funktionsfähigkeit können sie jedoch nur getestet werden, wenn sie aus dem Roboter aus und in einen neuen eingebaut werden. Hierfür wären jedoch mehrere Monate Arbeit unter fachlicher Hinzuziehung von Ingenieuren notwendig. Die Kosten hierfür würden sich in einer Größenordnung von mehreren 10.000 Euro bewegen. Hieran dürften beide Parteien kein Interesse haben.
Übrigens, ist Ihnen aufgefallen, dass die Namen der Hauptfiguren dieser Geschichte sprechende Namen sind? Ein Finder namens Engel rettet einen Torpedo namens David. Das stammt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie der Geliebte. Und der Bescheid von der Bundesmarine, aus dem ich gerade zitiere, stammt von Frau Richter.
Wehrverwaltung. Wir dienen Deutschland. Sollten Sie an Ihrer Auffassung festhalten, der Unterwasserroboter sei zum Zeitpunkt der Herausgabe 1 Million Euro wert gewesen, bitte ich um geeignete Nachweise, die diesen hohen Wert dokumentieren. Sollten Sie mit einer Zahlung in Höhe von 500 € einverstanden sein, bitte ich, dies mitzuteilen, damit die Auszahlung veranlasst werden kann. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag Richter.
Frau Richter, so scheint es, entschied willkürlich, nach eigenem Gusto, jenseits gesetzlicher Vorgaben. Damit ging sie Herrn Engel erst so richtig auf den Nerv. Und nicht nur ihm.
Schrottwert? Schrottwert? Was für eine unverfrorene Unverschämtheit. Ich glaub es nicht. Ich meine Schrottwert. Damit kann man vielleicht Kampfhubschrauber, die nicht fliegen, ermessen. Haubitzen, die klemmen. Schutzwesten, die nicht mal einem Luftgewehr trotzen. Aber mich? Ich sag nur Kampfmittelräumdienst. Fachmännisch zerlegt. Daten auslesen. Schrottwert? Pfeh.
Ich meine, ich kann auch ganz gut Kopfrechnen, 3% Finderlohn, weil das schreibt der Gesetzgeber vor, sind nicht 500 € Finderlohn bei 30.000 € wert, sondern 900 €. Und daraufhin haben wir halt, oder meine Rechtsanwältin der Bundeswehr wieder zurückgeschrieben, hat gesagt, hier sind Rechtsanwaltskosten angefallen und es sind nicht 500 €, sondern 900 €. Man sollte sich doch damit mal auseinandersetzen. Außerdem stehen wir auf dem Standpunkt, dass das AUV mehr wert ist als die veranschlagten 30.000 €.
Was also ist das UFO David wirklich wert? Die alles entscheidende Frage dieser Geschichte. Nur ein Gutachter hätte sie neutral klären können. Frau Richter bot sogar eine Begutachtung Davids an, allerdings mit 2 Wochen Vorlauf. Und so stieß Herr Engel in Sachen Finderlohn an eine Grenze.
Das Problem bei diesem Gutachten ist, Sie brauchen halt einen speziellen Gutachter, der auf Wehrmittel oder halt auf Forschungstorpedos in der Fachrichtung hat. Diese Gutachter kosten einen um die 4-stelligen Endbetrag, teilweise anfänglich 5-stelligen Betrag, und das steht in keinem Verhältnis zu dem Finderlohn oder zu dem erwarteten Ergebnis. Sagen wir mal, er würde herausfinden, dass es tatsächlich noch 100.000 € wert wäre, dann hätte ich nicht wirklich viel gewonnen. Ja, weil bei einem 4-stelligen Betrag habe ich deutlich einen fetten Verlust gemacht noch. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich kein Gutachten mehr erstellen lassen.
Kein Gutachten nach all dem Hin und Her? Worum geht es Andreas Engel denn dann?
Ich habe ja noch nicht mal ein Dankeschön bekommen von der Bundeswehr. Es hat sich niemand bedankt, nie. Ja, es wurde immer gesagt, jo, lästiger Bürger will jetzt auch noch auf einmal noch Geld dafür haben. Das war nicht meine Intention. Meine Intention ist, ich will Klarheit haben. Wir sind mündige Bürger und man kann uns ja wohl mal gerne aufklären über das, was da passiert ist. Also aus meiner Sicht, ich bin halt ein Mensch, der ehrlich ist. Also erwarte ich auch Ehrlichkeit von anderen und nicht Vertuschungsaktionen. Das, was hier passiert ist, ist par excellence Vertuschungsaktion.
Und so kommen wir zum Schluss dieser Geschichte, die, wenn man so will, für Herrn Engel immerhin ein kleines Happy End in petto hat. Klar. Viele seiner Fragen sind unbeantwortet geblieben. Dafür hat er einen letztlich doch irgendwie angemessenen Finderlohn bekommen. Und gegen Frau Richter hat er auch gewonnen. Vor allem hat er eine ganz spezielle Geschichte, die er erzählen kann. Noch in 50 Jahren.
Die Bundeswehr hat die Rechtsanwaltskosten nur deswegen übernommen, weil wir halt nochmal mit Vehemenz dahinterher gegangen sind und gesagt haben, 500 € bei 30.000 € Restwert, Buchwert, sind das nicht 500 €, sondern 900 €. Und übrigens, by the way, wir haben hier auch noch die Rechtsanwaltskosten, die müssen Sie auch noch begleichen. Und daraufhin hat die Bundeswehr dann eingelenkt und hat nochmal geschrieben, ja, okay, wir überweisen auch die Rechtsanwaltskosten. Was nur 155 € sind. Ja, das ist ein Witz, aber sie haben halt 900 € und diese 155 € rund mit überwiesen, letzten Endes. Aber nach mehr als einem halben Jahr. Deutlich mehr als einem halben Jahr.
Und ich? Ich gehe demnächst wieder schwimmen. Tauchen, um genau zu sein. Ihr glaubt doch nicht, dass die mich wirklich verschrottet haben, oder? Fachmännisch zerlegt, fachmännisch ausgewertet, fachmännisch wieder zusammenmontiert. Ostsee, ich komme und mal schauen, wer mir unterwegs so begegnet. Bloß diese gottverdammte Schlei, die kann mir gestohlen bleiben.
Torpedo vermisst, die Geschichte einer ganz besonderen Fundsache von Ulrich Noller.